In dieser zweiten Folge zu Pulperbiologie und Pulperschutz sprechen wir dann mehr klinisch über die Möglichkeiten, die wir haben in Caris-Prof-Hundertherapien, aber auch ein bisschen im Übergang zu Pulper-Aperta-Therapie, wie wir dort Pulperschutz klinisch gestalten können.
Okay, und damit sind wir jetzt tatsächlich bei der Regeneration der Pulpa. Also natürlich ist die Pulpa, solange sie entweder ganz wenig entzündet, also initial entzündet, aber reversibel, mit einer reversiblen Entzündung diagnostiziert wird, dort sind regenerative Maßnahmen natürlich im Rahmen der normalen Regeneration von Gewebe absolut möglich. So. Kein Chirurg, kein Hausarzt, kein Dermatologe käme auf die Idee, bei einer Hautverletzung oder bei einer Schnittverletzung irgendwo oder bei einem Fahrradunfall mit aufgeschürften Hautpartien oder tiefen Verwundungen bis weit in das Bindegewebe hinein oder gar bis in die Muskeln hinein, vielleicht gar mit dem Knochenbruch, käme auf die Idee zu sagen, und jetzt nehme ich ein bioaktives Pflaster und dann habe ich eine Salbe, die auch bioaktiv ist, und dann werde ich das Gewebe anregen, dass es schneller regeneriert. Wer damit auf den Markt käme, bei medizinisch denkenden Ärzten, würde im Prinzip verlacht werden und würde das Marketing innerhalb von einem Vierteljahr wieder einstellen müssen, weil kein Mensch den Schwindel kaufen würde. Und bei uns? Wie viele aktive Versorgung der Pulpa gibt es denn? Von bioaktiv ist dieses und bioaktiv ist jenes und das stimuliert dieses und mit Wachstumsfaktoren vielleicht noch jenes etc. etc. Und das geht überhaupt nicht. Das gibt es auch gar nicht. Also eine Pulpa heilt ganz genauso wie jede andere Schnittwunde am Finger von der Biologie her. Übrigens auch von der Pathobiologie, sie kann natürlich auch nicht halten. Also ich kann ja infizierte Fingerschnittwunde letzten Endes auch, dass da eine große ringsrum entsteht und möglicherweise mir mitunter sogar ein ganzes Fingerglied entfernt werden muss, weil es überhaupt nicht mehr regeneriert. Und so ist das natürlich beim Zahn auch vielleicht noch ein bisschen gefährlicher. Also es kann ja alles zu einer Nekrose führen, die Pulpa stirbt ab oder stirbt ganz langsam ab und über Jahre und Jahrzehnte vielleicht erst. Und dann muss ich sie rausholen und mache eine Wurzelkanalbehandlung.
Ich finde das Beispiel mit der Haut eigentlich ganz spannend, weil jetzt, wo du es erzählst, hatte ich erst ein bisschen Widerstand und Widerspruch, weil wir eben in der Pulpa haben wir die ewigen Zellen, die Odontoblasten. Deshalb muss ich so bei Regenerationsfähigkeit immer daran denken, nicht so sehr wie der Dermatologe, der da reinschneidet, oder der Chirurg in die Haut, sondern eher wie der Neurochirurg. Also wie viel Regenerationsfähigkeit kann der denn erwarten, wenn der jetzt irgendein Gerinnsel oder irgendein Tumor aus dem Gehirn rausschneidet, kann der ja auch wenig Regenerationsfähigkeit erreichen. Zu dem anfangs Gesagten, was du gesagt hast, die Neuralleiste ist ja weg. Und wir haben halt nun mal im Kopf Mesenchym, haben wir ja alles von der Neuralleiste stammend. Das ist ja sonst überall anders im Körper, ist das ja nicht so. Da kommt das ja nicht aus der Neuralleiste. Also das ist eine Sonderform im Kopf Mesenchym. Aber bei der Haut, ja, eine gewisse Analogie sehe ich da schon. Nämlich wir haben die Basalzellschicht. Und wenn du die Basalzellschicht dann zerstörst, dann sieht die Haut danach anders aus. Also dann kriegst du keine Restitutio ad integrum. Also wo eine Schnittwunde dann noch fast narbenfrei heilen kann, wenn man das nach allen Künsten der plastischen Chirurgie, also Schnittführung und Feuchthalten der Wundränder und dann entsprechende Mikronähte und so weiter, dann ist ja der Schaden an der Basalzellschicht minimal, aber wenn du dir jetzt Brandopfer anguckst oder Leute, die halt wirklich einmal über den Asphalt geschrappt sind und das bis zur Basalzellschicht weg ist, dann haben wir eben keine reguläre Regeneration mehr, sondern dann haben wir eben mehr oder weniger eine Defektheilung. Und das ist ja genau das, was wir auch in der Pulpa, was du eingangs schön beschrieben hast, was wir dann da feststellen können. Also Hartgewebe kann sie dann schon noch bilden, aber es funktioniert ganz anders, es sieht auch ganz anders aus und es geht mit ganz anderen Risiken einher, wenn es dann wieder zu bakteriellen Besiedlungen kommt zum Beispiel.
Genau, das ist eben auch der Unterschied. Und sagen wir mal, um das ganz klinisch praktisch zu machen, Hermann, der ja unendlich viel mit Calciumhydroxid experimentiert hat und dann eben auch in Würzburg da seine Promotion geschrieben hat und die berühmte Geschichte, die ich glaube ich immer wieder gern, also vor allem habe ich die auch in Würzburg natürlich erzählt und ich glaube, die wussten das überhaupt nicht.
Alles vergessen.
Auf Avia Paper, also nicht Flugpapier, sondern wie heißt denn das?
Luftpost.
Luftpostpapier, das gibt es zwischendurch gar nicht mehr. Aber in den 20er, 30er Jahren war das im Prinzip mit dem Aufkommen der Luftpost natürlich ein ganz besonders dünnes Papier, was man gerne eben auch für Promotion nahm. Das war also keine spontane Idee von Hermann allein, sondern es war schon eine Idee, weil man eben letzten Endes damit mehrere Durchschläge bekam als durch ein Normalpapier. Und das war ja die Vervielfältigung einer Promotionsschrift, ging natürlich nur über eben solche Durchschlagskopien. Und dann hat er sich ja wahrscheinlich am Abend gerne auch noch einen Schluck Rotwein getrunken oder wahrscheinlich in Würzburg eher einen Schluck fränkischen Weißwein. Und dann hat er halt ein paar Fehler da drin gehabt und dann hat er einfach da drüber getippt und hat dann weitergeschrieben. Und die sind heute alle in der Promotion noch zu sehen. Und wer historisch Interesse hat, kann sich ja mal die Hermannsche Promotion rausholen.
Ich habe dir ein Buch geliehen. Ich glaube, das hast du mir aber schon zurückgegeben von Hermann. Genau zu dem Thema.
Genau. Ja, der lange Streit, der dann entstanden ist, eben über seine ganzen Produkte.
Auch mit den Calciumhydroxid-Injektionen, die er dann gemacht hat.
Ja. Er ist dann eben auch so ein bisschen abgedriftet in eine ziemlich unwissenschaftliche Richtung. Aber das riesengroße Pionierverdienst von ihm ist tatsächlich, dass eigentlich das bis heute bestuntersuchteste Medikament überhaupt, mit dem ich im Prinzip eine Pulpa-Regeneration oder ein Überleben von einer direkten Überkappung über die Pulpotomie bis hin eben zu einer tiefen Pulpotomie, wenn man im Prinzip apikal noch ein bisschen übrig lässt. Darauf komme ich gleich zurück. Da gibt es einen Mechanismus, der eigentlich so simpel ist, dass jeder Student in der ersten Vorklinik, wenn er was von Calciumhydroxid hört, sich das ein Leben lang merken kann. Nur nicht jeder Student wird nicht in jeder ersten Darstellung von Calciumhydroxid offensichtlich eben mit dem tatsächlich seit vielen, vielen Jahrzehnten, da sind wir überhaupt nie die Ersten gewesen, sondern die Ersten waren dann eigentlich die Skandinavier mit Ulla Skröter aus Malmö, im Prinzip hoch und runter das mikroskopisch, histologisch, histopathologisch untersucht haben und im Prinzip wunderbar dargestellt haben. Also, Hermann hat das auch nie für die indirekte Überkappung eingesetzt. Und es gibt ja heute noch Calciumhydroxid-Zemente, die man für einen tiefen Kavitätenboden pulpanar einsetzen kann. Das ist ein heller Wahnsinn eigentlich. Niemand hat das je untersucht. Es gibt überhaupt keine histopathologischen Untersuchungen dazu, die sagen, das wirkt dort, weil da kann es gar nicht wirken. Und die Frage ist jetzt, warum kann es nicht wirken? Ja, weil der Wirkungsmechanismus von Calciumhydroxid besteht genau darin, dass im Kontakt mit der blutenden Pulpa und eben nicht eine hyperämisch blutende, total entzündete, aber noch gerade eben noch nicht eitrige Pulpa, sondern schon eine mäßig blutende Pulpa, von der man dann annehmen kann, gleichgültig welches Lebensalter, aber idealerweise natürlich im Primärdentin eröffnet und eben nicht im sklerotischen Reizdentin eröffnet, erwarten kann, dass im Prinzip erstens mal das Calciumhydroxid mit einem pH von je nach der Einstellung 12, 12,5, 12,8 oder sogar 13, also im absolut basischen Bereich, im Prinzip natürlich alle Zellen, mit denen es in Berührung kommt, umbringt. Ah, also von wegen bioaktiv. Ja, bioaktiv, wenn ich damit die Nekrose, die ich auslöse, und das ist eine heftige Nekrose. Also die ist tatsächlich auch ein paar Mühmeter ausgedehnt, also schon heftig im mikroskopischen Maßstab. Aber sie ist steril. Und wenn ich darüber irgendetwas setze, was ja im Prinzip, sagen wir mal, weil Calciumhydroxid ist ja eben, sagen wir mal, eine Suspension. In der Suspension, wenn sie nicht geschützt wird, löst sie sich nach allen Richtungen auf. Im Sinne von, zwar löst sich nicht der Calciumhydroxid selbst auf, sondern die Suspension verschwindet dann. Und insofern muss ich das irgendwie schützen. Idealerweise hat man das früher mit Zinkoxid-Eugenol gemacht. Heute gibt es auch nach wie vor Kollegen, die das sicher nach wie vor machen. Man kann das auch mit Phosphatzement versorgen, man kann das auch mit einem Glasionomerzement versorgen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. So, also ich bringe die Pulpa um. Das allererste ist, ich bringe die Pulpa um. So, aber ich bringe sie aseptisch um. Und ich bringe sie nur mit, nehmen wir mal an, jetzt 5 oder 7 μm um. Das heißt, der große Anteil der Kronenpulpa in der Krone...
Ist das nur so wenig?
Das ist nicht
viel. Nur so wenig? Also ich hätte jetzt eher so an 50 bis 100 Mikrometer mindestens gedacht.
Nee, das wäre schon ziemlich, ziemlich viel.
Nee, weil wenn man nachher nämlich klinisch wieder das Nachschauen macht, dann guckt man sich ja dort wie so eine kleine Kaverne an. Und dann siehst du ja auch dann siehst du ja sehr schön die Ränder von dem, wie es eröffnet war. Und dann gibt es wie so einen kleinen Teller. Mhm. Also diese Ränder machen dann ja wie so einen kleinen Tellerrand und dann guckst du in so eine Kaverne rein und das ist dann so geschätzt schon so ein Zehntel oder leicht über ein Zehntel Millimeter, wenn man dann klinisch nachschaut. Und das ist ja dann genau die Nekrosezone, weil das ist ja dann ein leerer Raum im Nachgang. Also 5 Mikrometer würde ich jetzt eher sagen, das ist schon gewagt wenig, weil das wäre ja dann würde man kaum diesen Teller haben danach, sondern dann würde es ja fast randdicht sein. An der Öffnungsstelle würde ja dann fast randdicht wieder diese Öffnung passieren.
Genau, das ist aber jetzt genau die Differenzierung. Was gucke ich an und woraus leite ich im Prinzip jetzt zum Beispiel die Nekrosezone ab? Im Tierexperiment ist das natürlich an unendlich vielen Tieren ausprobiert worden. An menschlichen Zähnen geht das natürlich nur an im Prinzip kieferorthopädisch zu extrahierenden Zähnen. Dann kann man sich das da angucken und das ist natürlich ein totaler Unterschied zu dem endodontischen Einsatz, wenn ich im Prinzip nach einer Karies-Progression, das nennt es die Eröffnung der Pulpa, absichtliche oder unabsichtliche Eröffnung der Pulpa dann im Prinzip versorge. Und das mit diesem quasi leeren Teller, der übrig bleibt, weil das die ehemalige Nekrosezone war, ist zum Beispiel ganz, ganz typisch für die spontanen Verschlüsse der Pulpa, die es ja auch gibt. Also es wird im Prinzip eine tiefe Karies, fängt irgendwo an zu stagnieren, wird nicht erkannt und irgendwo viel später im Prinzip wird sie dann erkannt und wird entsprechend präpariert und genauso wie du es jetzt dargestellt hast. Und man nimmt im Prinzip idealerweise natürlich auch wieder mit dem Exkavator und nicht mit dem Rotationsinstrument das erweichte Dentin raus und dann vielleicht irgendwo ist auch noch ein bisschen sklerotisches Dentin am Rand dabei und kommt plötzlich in wie ein Loch. Also das sieht man ja dann auch. Das kann dann sogar einen halben Millimeter, einen Millimeter oder vielleicht sogar 1,5 Millimeter sein.
Das stimmt.
Und
das
dann präpariert man weiter und man kommt auf eine ganz typische sklerotische Dentin-Sekundärbrücke, die aber vollständig ist und darunter ist eine ganz normale, also normal.
Dann präpariert man nicht weiter.
Ja. Und man präpariert natürlich nicht weiter und freut sich plötzlich und denkt, ja, hat denn hier jemand irgendwo mal Calciumhydroxid reingesetzt? Nein, da hat kein Mensch natürlich Calciumhydroxid reingesetzt. Das ist die spontane Brückenbildung, die bei einer stagnierenden Karies eben auch passieren kann. Aber nicht voraussehbar ist. Also man kann natürlich nicht darauf bauen.
Also im gesunden Dentin kann ich mir vorstellen, dass das extrem dünn sein kann, diese Zone, ab der sich die Nekrose Zone, wenn man Calciumhydroxid drauf macht und wenn es auch punktförmig eröffnet ist, also nicht so total flächig. Also in dem Moment, wo du wirklich mehr Fläche hast, also in dem Bereich von mehr als 1 Quadratmillimeter kommst, so, also der Metallstecknadelkopf, dann ist es so, dass die Nekrosezone sicherlich auch ein bisschen größer und ausgeprägter sein wird. Diese 5 bis 10 Mikrometer. Genau, ja. Gut, und weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Du hast so gesagt, dass das keine Wirkung hat, diese ganzen Calciumhydroxid-nahen oder Camouflage. Ich würde mal sagen, Calciumhydroxid-Camouflage-Präparate, die man bei einer Caries profunda einsetzt. Also wirkungslos ist sicherlich das Calciumhydroxid, aber in der heutigen Zahnmedizin ist die Hauptwirkung dann die, dass deine Bonding und dass dein Ätzen nicht an diese Stellen kommt. Ja? Also da lachst du natürlich drüber, aber du musst halt einfach verstehen, so wie die meisten Zahnärzte heute praktizieren, machen sie ja Total Edge und Total Bond. Und in dem Zusammenhang ist also jegliche zementnahe Unterfüllung, auch wenn sie wirkungslos ist vom Calciumhydroxid, hält erstmal das Total Edge und Total Bond an diesen tiefen Schichten davon ab, den Schaden in der Pulpa noch ganz viel größer zu machen. Aber da habe ich jetzt schon einen kleinen Vorgriff gemacht auf das, was wir dann später beraten werden, nämlich was der ideale Pulpaschutz ist. Aber vom Calciumhydroxid auf der geschlossenen Pulpa darf man sich jetzt keine große Wirkung in dem eigentlichen Wortsinne versprechen, aber eine sekundäre Wirkung ist dann schon auch da. Jetzt guckst du ganz verdutzt.
Ja, ja. Also ich will erst nur, ich meine, so wie ich mit Vehemenz im Prinzip, sagen wir mal, eine große Auslösung dargestellt habe, ist ja der zweite Wirkungsmechanismus, der dann eben genau darauf kommt, der, dass natürlich nicht Odontoblasten, die ja ewig sind und am Zell- und ortsgebunden sind, weil sie nicht irgendwo sich hinbewegen können, sozusagen vom Rande dann in die Wunde reinwachsen, sondern dass dann natürlich, wenn es wirklich zu einer Brückenbildung kommt, und das ist in der Regel der Fall, dann bilden sich im Prinzip aus wenig differenzierten Mesenchymzellen, die natürlich eben keine Stammzellen sind, bilden sich sekundäre Odontoblasten, das ist ihre Aufgabe. Anderswo bilden sich Zementoblasten, wenn Zement gefordert wird, und wieder anderswo bilden sie Osteoblasten, weil Knochen gefördert wird. Und wenn sie ganz verrückt spielen, weil im Prinzip die Signalisierung im Prinzip von Zelle zu Zelle doch irgendwo dann vielleicht falsch geleitet ist, dass sich letzten Endes auch in der Pulpa eben osteoides Gewebe, also im Prinzip knöchernes Gewebe bildet und eben nicht reines Dentin bildet. Alles das hängt mit der im Prinzip Signalwirkung der Zell-zu-Zell-Kommunikation natürlich zusammen. Aber der Punkt war ja, Mesenchymzellen sind dazu da, sich weiter differenzieren zu können. Und dann sind die, die gerade überlebt haben und die da eben nicht ewig sind, aber die permanent immer wieder neu gebildet werden, genau dazu da, dass sie eigentlich dann eben auch das, wo sie sich befinden, nämlich im Hartgewebe, dass sie das da bilden können. Und insofern ist das ein wunderbarer Mechanismus. Also wenn man jetzt will und im Prinzip darauf zurückkommt, sagt, gibt es eine Regeneration der Pulpa? Ja, natürlich gibt es eine Regeneration, allerdings ausschließlich im Repair-Mechanismus. Also es ist eine Reparatur, so wie bei der Haut im Prinzip ein Primärverschluss eben bei bestimmten Verletzungen eben auch nicht mehr geht und es dann eben zum narbigen Verschluss führt. So ist das hier ganz genauso. Es gibt eine wunderbare Repair-Heilung. Das ist tatsächlich auch eine Heilung, aber es ist keine Restitutio ad integrum. Und insofern ist auch, wenn man das Repair nennt oder eben Sekundärheilung, um es deutsch auszudrücken, dann ist das wieder viel ehrlicher, als wenn man sagt, ja, das regeneriert sich ja die Pulpa.
Also eigentlich regeneriert es nicht, es wird repariert. Und damit ist es, ja, es wäre wahrscheinlich vom Wording her einfacher, aber ich glaube, dass viele das gerne benutzen, die Regeneration, weil es dann ja ein bisschen den Schein wahrt, dass alles wieder in Ordnung ist.
Ja, aber also wenn ich auch einen direkt überkappten Zahn nicht jährlich radiologisch untersuche und schon gleich gar nicht halbjährlich mit dem Sensibilitätstest teste, ob er noch vital ist, so habe ich doch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, eigentlich auch bei einer direkten Überkappung im Prinzip wenigstens später dann mal im 5-Jahres-Abstand zu untersuchen, ist denn die Pulpa tatsächlich überlebend geblieben oder hat sie sich letzten Endes doch degenerativ verändert und ist zwischendurch vielleicht mausetot und bildet sich dann logischerweise nicht durch Bakterien, die von außen kommen, sondern durch hämatologisch auf dem hämatogenen Weg im Prinzip antransportierte Bakterien zu einer apikalen Parodontitis. Mhm. Denn wenn irgendwo eine Nekrose ausgelöst wird, dann finden sich natürlich ganz schnell auch Bakterien, die diese Nekrose logischerweise eben als ihre eigene Speisequelle benutzen und demzufolge auch besiedeln.
Bevor wir zur Pulpa aperta kommen, würde ich gerne den Punkt abschließen, dass wir dort auch über Pulpaschutz sprechen, geschlossene Dentindecke. Also wir haben die Dentinwunde, wir haben Pulpa, also wir haben eine klassische Karies-Therapie, die irgendwo auch eine Karies profunda darstellt. Also Karies profunda ist ja Pulpa histologisch ja schon dann gegeben, wenn wir vom Schmelz ins Dentin übergegangen sind. Da gibt es ja eigentlich keinen großen Unterschied histologisch. Also ob ich jetzt ganz knapp unter der Schmelzdecke bin oder ob ich 1 mm Restdentinstärke habe, für die Pulpa ist das eine ähnliche Reaktion, die dort abläuft. Wo es dann aber schon ein bisschen kritisch wird, gerade auf die neuen Materialien, also neu sind die jetzt auch nicht mehr, siehe 29-Jahres-Studie, wobei da war es eben noch kein Dentinadhesiv als solches. Aber in einer Welt, wo nun mal 99,99% aller Karies-Restaurationen durch Composite erfolgen und Total Edge und Total Bond, ja, die Welt hat sich verändert, Peter. Das merkst du, wenn du selber mal zur Behandlung irgendwo hingehst und dann nach Pulpaschutz fragst, dass dann das Gerenne und das Gekrame losgeht.
Ja, das kenne ich.
Das heißt, ja. Da sind nun mal alle Zahnärzte inklusive der Ausbildung heute in dieser Universität, ja, so gebrieft und getrimmt, dass sie nun mal halt nach dem Exkavieren das gesamte Dentin ätzen und dann bonden und dann wird das Komposit nun mal als Dentinersatz gesehen. Da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, nämlich die meisten Zahnärzte, die dann so tätig sind, und so habe ich das ja auch durch meine kleine Umfrage im Curriculum ja nochmal bestätigt, wenn man die dann fragt, okay, das macht ihr und das macht ihr wahrscheinlich, weil ihr zu wenig über Pulpabiologie und Pulpapathologie gelernt habt. Und man muss dann ja auch ein bisschen fragen, welcher Lehrstuhl lehrt es denn noch so? An welcher deutschen Universität wird es denn noch so gelehrt? Und da habe ich dir auch gesagt, die große positive Umbruch kommt dadurch, dass man sich jetzt anfängt, mehr über Pulpapathologie Gedanken zu machen, wenn man regenerative Therapien, in Anführungsstrichen regenerative Therapien, an der Pulpa anstrebt. Also Kerstin Galler zum Beispiel, habe ich dir einmal gesagt, da spielt auf einmal Pulpaschutz wieder eine Rolle, Peter. Von daher, die Endodontologen bringen es dann wieder der restaurativen Zahnmedizin bei, an die Pulpa zu denken. Das ist zumindest, wenn die Restdentinstärke zur Pulpa so dünn wird, dass wir mit nahezu 100%iger Sicherheit sagen können, dass nach dem Ätzen, also nach dem Entfernen der Schmierschicht, dann durch die offene Dentintubulie, dass die hydrophilen Bondings dann regelrecht in die Pulpa hineinschießen. Das wissen wir ja dann. Also wenn du dann ätzt, ist die Schmierschicht weg, dann sind die Dentintubuli offen. Und wenn wir dann in der nicht polymerisierten Phase, und die Dentinadhesive haben ja alle HEMA, die sind ja dort hydrophil, und dann schießt das richtig in die Pulpa hinein. Also ab 1 mm Restdentinstärke fängt es an, kriminell zu sein. Und dann haben wir nämlich Bonding in der Pulpa. Ja? Und was das dann macht, weil ja die Konversionsrate nicht 100% ist, das heißt, es bleibt ja dann irgendwo 20% Restmonomergehalt, auch nach einer Stunde Polymerisationslampe bleibt es da. Die Ketten finden sich halt nun mal nicht. Und dann sind wir nämlich auf einer ganz anderen Straße biologisch unterwegs. Da müssen wir uns dann über Regeneration und Repair überhaupt gar keine Gedanken machen. Nein, da sind wir in einer dauerchronischen Entzündung mit allen möglichen Notlaufprogrammen, die dann laufen. Und da habe ich mir nämlich hier einen kleinen Vermerk gemacht. Osteoides Dentin und Dentikel, ja, das ist halt eine Sache, die findet man ja dann. Also wenn man wirklich sich gute Röntgenbilder oder das digitale Volumentomogramm dann anschaut und man sieht, okay, hier waren jetzt Total Edge und Total Bond, Keramik Inlays und tiefe pulpanale Kompositrestauration, dann sieht man die Pulpa an diesen Stellen halt wirklich regelrecht verknöchert, übersät mit dort Notlaufprogrammen von Dentikeln und eben osteoiden Dentinformationen. Und das ist für mich eigentlich immer der Blick, also wenn man die Pulpa dann durch diesen Röntgenblick sich anschaut, dass ich gucke dann der Pulpa bei einer chronischen Entzündung regelrecht zu. Ja, und wie lange sie das halt vital überlebt, hängt natürlich davon ab, wie viel Repair-Potenzial in ihr steckt. Also mehr Repair-Potenzial steckt in ihr sicherlich, wenn sie noch einigermaßen jung ist und der Abstand zwischen Pulpenkammerdach und Pulpenkammerboden noch mehrere Millimeter beträgt. Denn dann kann sie sich ihre eigene Unterfüllung durch den eigenen Untergang bauen. Ja? Also dann sind halt nun mal Nekrosen, solange sie steril bleiben, können dann Grundlage sein von einer Brückenbildung, dann einer neuen Organisation darunter und dann einem immer mehr Absinken dieser chronischen Entzündung. Aber diesen Spielraum hat die Pulpa ja oft nicht. Also das ist ja dann spätestens bei der zweiten oder dritten Wiederholungsbehandlung bei der Karies-Therapie, ist es ja so, da hat sich Pulpenkammerdach und Pulpenkammerboden ja so wahnsinnig aneinander angenähert, dass dieses Regenerations- oder Reparaturpotenzial nicht mehr besteht und es dann eben in einer totalen Nekrose endet, die extrem empfänglich ist für eine bakterielle Besiedelung und all den Folgeerkrankungen bis hin zur apikalen Parodontitis, die dann folgen. Das zu verstehen, was die Ursache davon ist, von all diesen komplexen Vorgängen, die ja dann meistens schmerzfrei ablaufen, das ist ja die Tücke, meistens auch unentdeckt sind, weil wer achtet denn schon bei Bissflügelaufnahmen auf die Pulpenkammer? Ja? Das sehe ich halt bei den Hospitanten, die dann zu uns kommen, wenn wir dann uns die Röntgenaufnahmen angucken, dass man dann eine Röntgendiagnostik der Pulpa machen kann.
Mhm. Ja, klar.
Das ist halt für viele ja ein absolutes Novum, dass man Prozesse in der Pulpa anhand der Röntgenbilder ja extrem schön erkennen kann. Also ob jetzt wenn eine Pulpa bei einem jungen Erwachsenen halt nicht mehr, wenn nicht mehr groß ist, sondern halt extrem zugewachsen ist, womit dann auch immer. Ja? Wenn die Obliteration sehr früh sich darstellt, also nicht altersadäquat darstellt, also wenn jetzt ein Mit-40er aussieht wie eine 90-jährige Oma, sage ich jetzt mal, dann sieht man ja, dass der Prozess in der Pulpa ja extrem beschleunigt worden ist. Und das ist ja meistens iatrogen. Das kann auch ein chronisches Trauma sein, den der Patient sich selber herbeigefügt hat. Also durch einen einmaligen akuten Stoß oder durch eine funktionelle Überbelastung und durch einige seltene Allgemeinerkrankungen, muss man auch dazu sagen, gibt es ja auch. Die können das auch modulieren. Aber welche Möglichkeiten der Zahnarzt hat bei jeder Primärbehandlung der Karies, und da bin ich dir so dankbar für deinen Einstieg in Endodont und Exodont, dass man sich bewusst ist, sobald man den Schmelz, also das Exodont, jetzt durchbohrt hat, ist man in der Pulpa. Und dann hat man, verdammt nochmal, muss man sagen, auch den Pulpa-Schutz in seine restaurative Therapie mit zu inkludieren. Und wie ihr dann dort auf die richtigen Materialien gekommen seid, und das wäre vielleicht noch ganz gut, dass wir das in dieser Folge, also die klinischen Schlussfolgerungen daraus, dass wir die jetzt ziehen.
Ja. Also es ist eigentlich fast alles gesagt worden, was passierte nach der direkten Überkappung. Wenn die nicht mehr geht, dann kann ich halt eben die Pulpa absetzen, im Prinzip an den Wurzelkanaleingängen. Das ist dann eine klassische, relativ hohe Pulpotomie. Die Pulpotomie jünger und vielleicht gar beim unabgeschlossenen Wurzelwachstum kann ich dann entsprechend tiefer setzen, also überall dort, wo ich dann erwarte und vermuten kann, dass ich eine eher wenig entzündete Pulpa treffe, die ich dann eben auch absetze, allein mit dem chirurgischen Absetzen. Also ich nehme ja nicht einen Rosenbohrer und müllere dann da in einem Kanal rum, irgendwo habe ich dann eine total zerstörte Pulpa und dann sage, ja, das jetzt beginne ich aber hier meine Repair-Maßnahme. Das geht natürlich schon gleich gar nicht. Aber zurück zu dem Satz, also auch allein das mikrochirurgische Absetzen einer Pulpa löst ja schon eine Entzündung aus. Und dann ist immer die Frage, wie reversibel das ist. Und insofern, ich glaube, der liebe Gott oder die Industrie oder die Chemie oder alle drei zusammen haben uns kein besseres, modernes Material, nach wie vor hochmodernes Material, wie der Glasionomer-Zement oder eigentlich das Glasionomer-Zement geschenkt. Es ist das am meisten biokompatible Material, wie alle anderen Zemente in der Regel auch. Es hat eine hohe Haftkraft an allem, was den Zahn ausmacht, eben am Endodont, also am Dentin. Es wird in völlig unterschiedlichen Formulierungen als Zement im Prinzip angeboten und ist auf dem Markt mit deutlich rückläufigen Marktanteilen. Was uns der Teufel und die ignoranten Chemiker und die profitorientierten Unternehmen geschenkt haben, sind Kunststoffe, von denen behauptet werden, dass sie bioaktiv seien und dass sie einen Zahn schützen. Jetzt komme ich zurück. Der liebe Gott aber und eben nicht der Teufel hat uns das Composite geschenkt. Und für die definitive Versorgung, vor allen Dingen eben für den exodontalen Verschluss eines Zahnes, also als Zementersatz, als Schmelzersatz, sind Composite-Materialien im Prinzip seit der dritten Generation und alle, die es bis heute gibt, im Prinzip unschlagbar und halten unendlich lange, gehören in das Konzept der anpassungsfähigen Füllungsmaterialien, sind also biologisch und physiologisch und kaukraftseitig im Prinzip absolute ideale Füllungsmaterialien. Aber als Dentinersatz, und zwar als Dentinersatz mit, und das muss man wahrscheinlich auch das Wort Dentinersatz immer wieder betonen, das müssen ja nicht viele Millimeter sein, das können ein Millimeter sein, das können zwei Millimeter sein, nehme ich ja dann und muss ich ja das nehmen, was der liebe Gott, was die Industrie und was vernünftige Chemiker uns im Prinzip geschenkt haben, nämlich ein Zement, was als Zement abbindet und eine Zementabbildung, wenn es nicht gerade ein Silikatzement ist, bindet ja hundertprozentig ab. Also bindet alle Säure, die ich dafür brauche, total ab. Und insofern ist es dann halt eben biokompatibel, wenn es dann auch noch in sich selbst stabil ist, wenn es im Prinzip auch noch eine relativ große oder vielleicht eine der größten Haftkräfte überhaupt hat am Dentin, dann ist das eigentlich ja das bevorzugte Material. Und dann ist, ich meine, ich muss doch nicht mit dem Risiko rechnen, dass ich ein Bonding oder irgendwelche anderen im Prinzip natürlich auf Kunststoffen berührenden mit Monomeren im Prinzip, die nie total gebunden werden können, Materialien arbeiten muss. Das ist eine völlige Verkennung. Und wenn dann jemand doch ein Calciumhydroxid im Prinzip als Licht aushärten, im Prinzip abwendet, das heißt im Prinzip das Calciumhydroxid sozusagen wirkungslos macht, indem ich es in eine Kunststoffmatrix einbette und dann den Kunststoff wieder auf den Zahn loslasse, wo er gerade nicht hingehört, jedenfalls nicht zum Pulpaschutz, dann ist das die totale Verkehrung von allem.
Ja, das ist Greenwashing.
Ja.
Das ist Greenwashing. Das beobachten wir in vielen Bereichen ja auch. Also da werden halt Schnipselchen von irgendetwas, was positiv ist, in irgendwas reingemischt, was nicht so toll ist. Und dann sagt man, ja, das ist jetzt, ja, nimm mal zum Beispiel Holz. Ne? Es gibt doch solche Kunststoffe, da sind Holzspäne drin und dann wird das als Holzdielen verkauft. Ja. Das ist, ja, da ist die Experimentierfreude des Marketings, würde ich mal sagen, und der Industrie sehr groß. Und umso wichtiger ist, dass man diese Materialien erkennt. Also immer dann, wenn etwas lichthärtend ist, dann basiert es auf Polymeren, die nie vollständig aushärten und die dann eben Restmonomere haben. Und Restmonomere sind dann eher schlecht für die Pulpa. Ideal ist, wenn es echte Zemente gibt, und da gibt es Zemente, die über einen Säureweg sich dort abbinden. Abbinden ist das richtige Wort, das haben wir beim letzten Mal noch nachgeschaut. Also Zemente binden dann wirklich ab, und das Abbinden dauert ja dann auch Wochen danach. Mhm. Also sie härten nicht, sondern sie binden ab. Großer Unterschied. Mhm. Haben wir noch vor 2 Wochen angeguckt. Und da gibt es den Säureweg und da gibt es den Basenweg. Und ihr habt ja damals an der Vitalmikroskopie den Glasionomerzement als sehr gut untersuchtes Material, vor allem wenn es dann in vordosierten Kapseln kommt, herausgefunden. Und ich kann mich erinnern, das war ja die Doktorarbeit von dem Steffen Herzberg gewesen. Mhm. Der hat das dann auch, es gibt ja Glasionomerzemente, die man auch selber aus Pulver und Flüssigkeit anmischt, wo ja dann die Dosierung von der Flüssigkeit ja ein bisschen von der Erfahrung abhängt, wie man das macht. Und da meine ich mich zu erinnern, dass das doch eher schlecht abgeschnitten hat. Also die.
Klar.
Und war das dann noch akzeptabel oder war es dann teilweise schon sogar ganz schlecht?
In der Herzbergarbeit. Aber das ist ja im Prinzip, das Glasionomerzement ist natürlich viel sensibler in der Materialeigenschaft und in der Veränderung der Materialeigenschaft bezogen auf das Flüssigkeits- und Pulververhältnis. Das, was ein gutes Phosphatzement im Prinzip immer noch verzeiht, verzeiht ein Glasionomerzement nicht. Trotz alledem ist es natürlich immer noch selbst, sagen wir mal, eher nicht optimal angemischt, weniger toxisch als eben alle Materialien, in denen im Prinzip eben Polymethylmethacrylate, HEMA und ähnliche im Prinzip zur Polymerisation gebracht werden.
Aber das ist, glaube ich, wichtig zu differenzieren, dass die sicheren Produkte sind eben die Kapsel, also die vordosierten, weil da ist sichergestellt, dass die Säure, im Abbindevorgang auch ganz wieder eingesammelt wird.
Es gab ja sogar mal Phosphatzement in Kapseln.
Ich weiß
gar nicht, ob es das noch gibt.
Aber ich glaube, das gibt es auch wieder. Ja. Ich meine, das bin ich mir aber nicht sicher. Ich meine, das gesehen zu haben, weil die Firma Harvard hat da nämlich auch MTA angefangen, in Kapseln anzubieten. Und dann hatten die auch Zinkphosphatzement dann auch in Kapselform. Das wäre ja auch, aber das ist unrecherchiert. Das habe ich nur so quasi vor meinem geistigen Auge, sehe ich die Chance, dass es so ein Material geben könnte. In dem anderen Zusammenhang können wir vielleicht auch noch diskutieren, wie siehst du das mit den basischen Zementen? Ich weiß, ihr habt das damals ja nicht untersucht, weil das ja jetzt Calciumsilikat, oder habt ihr Calciumsilikate damals auch untersucht, vitalmikroskopisch? Habt ihr nicht, ne?
Nein.
Weil die sind ja jetzt dort relativ modern geworden, weil man mit diesen Zementen ja sowohl die Pulpa-Aperta-Therapie machen kann, als auch die Pulpotomie. Also bei der Pulpotomie gibt's ja da viele Untersuchungen dazu. Und da ist ja der Abbindevorgang über den basischen Weg. Das heißt, da wird ein basischer pH-Wert in der Gelphase angestrebt, bevor es dann eben zum Aushärtevorgang, zu dem Calciumsilikat kommt. Also die sind ja chemisch auch sehr einfach aufgebaut. Also das ist dann Calciumoxid und ein Siliciumdioxid, was dann mit Wasser oder mit calciumchloridhaltigem Wasser angemischt wird und dann für eine kurze Zeit einen sehr stark basischen pH-Wert hat, also ähnlich wie das ja dann das Calciumhydroxid auf die Pulpa aperta hat und es dann zu einer vollständigen Abbindung kommt. So von meinem Verständnis war Säure immer das größere Trauma als eine Base für die Pulpa.
Na gut, aber wenn im Prinzip, sagen wir mal, diese chemische Abbindung, der Abbindevorgang ist ja ein Kristallisationsvorgang, der dann viel länger dauert, aber die chemische Abbindung, dass eben ein pH von etwa 4, mit dem ein Phosphatzement jetzt appliziert wird, innerhalb von einer Stunde oder so auf ein pH von 5,5 und dann auf 6 und wahrscheinlich am Ende des Tages auf 7 steigt, macht es ja eben bioverträglich im besten Sinne des Wortes. Aber niemals bioaktiv, was ja gar nicht geht. So. Die aggressive Werbung mit den Calciumsilikaten, die wirklich aggressiv für meine Vorstellung ist, und die Hunderten von Arbeiten, also ich glaube, die PubMed gibt im Moment irgendwie 120 Arbeiten oder so an, wenn man das Calciumphosphat, das Silikat recherchieren will, sind entweder klinische Arbeiten, die dann nichts sagen, logischerweise, weil natürlich, selbst wenn die Pulpa umgebracht würde, der Patient das natürlich möglicherweise erst in 10 Jahren merkt und zwischendurch natürlich total beschwerdefrei ist. Und es gibt also massenhaft Zellarbeiten dazu, also mit der zellulären Biologie, die nichts zum Entzündungsmechanismus aussagen können. Das haben wir vorhin besprochen. Insofern sind das spannende Grundlagenarbeiten, aber ich kann sie überhaupt nicht für eine klinische Biokompatibilitätsprüfung nehmen. Obwohl die Schlussfolgerung dann meistens so ist, also weil die Zellen so reagieren, muss die Entzündung damit auch nicht ausgelöst werden. Das ist ein totaler wissenschaftlicher Trugschluss, den ich so nicht machen kann. Und es gibt ganz wenige, genau genommen nur eine halbwegs umfangreiche und noch ein paar andere, noch windigere histologische Arbeiten, die eben einfach auch alle Regeln, übrigens auch FDI-Regeln und FDE, also Fédération Dentaire Internationale, hat sich ja viel mit den Regeln der Prüfung beschäftigt und die Food and Drug Agency in den USA, also FDA, hat sich noch viel mehr damit beschäftigt. Und insofern gab es und gibt es bis heute, die sind auch im Prinzip nach wie vor nachlesbar, das sind doch immer ISO-Normen. Wenn alle ISO-Normen dabei im Prinzip eigentlich missachtet werden, also eine Histologie gemacht wird, wo dann Brücken gezeigt werden und überhaupt nicht dargestellt ist, ob das aus Serienschnitten resultiert. Also habe ich tatsächlich einen Zahn in Serie geschnitten und dann bringe ich einige Schnitte als Beispiel. Aber ich weiß also, die Brücke ist tatsächlich komplett und das, was da gezeigt wird, das können total inkomplette Brücken Bildung sein, die eben keine Aussagefähigkeit haben und die Histologie ist auch nicht besonders gut. Und insofern würde ich einfach sagen, okay, es kann ja sein, dass das ein Mittel ist, was klinisch sich ganz gut applizieren lässt, was im Prinzip mehrere Anwendungen in der Endodontie, vor allen Dingen dann eben auch in der Wurzelkanalbehandlung und in der sogenannten Versiegelung haben könnte, wobei schon wieder versiegelt wird eigentlich etwas, wo ein Kunststoff dabei ist. Und damit sind wir wieder in der ganzen Kunststoffproblematik, die nur gleich gar im Wurzelkanal nur schon gleich gar nichts zu suchen haben. Und warum machen Sie denn nicht im Prinzip nach den klassischen Anforderungen, die nach wie vor in allen Biokompatibilitätstesten vorgeschrieben sind, von der Industrie eine ordentliche Biokompatibilitätstestung, was früher jedes Unternehmen hat in der Regel 3 oder 4 Unis oder Wissenschaftslaboratorien oder auch private Forschungseinrichtungen damit betraut und hat das gemacht.
In der guten alten Zeit, Peter.
In der guten alten Zeit, wenn man so will. Aber jetzt kommt ja dazu, der Markt wächst im Prinzip. Es wird ja immer mehr an endodontischen Behandlungen, glücklicherweise. Und wir wollen ja immer mehr Zähne erhalten. Also müssen wir natürlich auch die Sorgfalt, mit der die Industrie dort Materialien auf den Markt bringt, müssten ja eigentlich noch viel größer sein, als sie in den 50er, 60er oder 70er Jahren. Das sind jetzt also ein halbes bis fast ein ganzes Jahrhundert her. Und insofern ist das, ich meine, wir haben zwischendurch EU-Regelungen für Biomaterialien. Das sind ja keine Medikamente mehr übrigens. Die Zeit, ich meandere jetzt ein kleines bisschen, als zahnärztliche Materialien als Medikamente eingeschätzt wurden, war natürlich auch nicht schlecht. Ich meine, das zwang die Leute, nach dem Arzneimittelrecht im Prinzip eben die Medikamente zu prüfen. Dann hat man sie als Biomaterialien eingeschätzt. Das war ja nicht verkehrt, dann war das aber sehr lasch. Dann kam dieser berühmte französische Brustersatzskandal mit den Kunststoffen, die da in die Brust
gebastelt wurden. Silikonöl.
Mit dem Silikon. Und dann verschärften sich bis jetzt die jetzt nur gerade jetzt 2022 in die Geltung kommen, verschärften sich die Gesetze immer mehr und wurden eigentlich genauso streng wie beim Arzneimittelrecht. Und dann frage ich mich, was macht denn die Industrie? Ich meine, schlafen die? Haben die das überhaupt mitgekriegt, dass es da eine neue Ordnung gibt, dass die Biokompatibilität und auch die Form im Prinzip auch der juristisch nachweispflichtigen wissenschaftlichen Ergebnisse da auch da drinne stehen? Und offensichtlich halten sich manche überhaupt nicht daran. Dann kann man ja schon sagen, dann kann das eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen.
Ich finde, wir sollten.
Für den Zahnarzt heißt das Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht vor Claims, also Behauptungen, die im Prinzip die Biologie, das ist ja das Thema jetzt unseres ganzen Podcasts gewesen, eigentlich auf den Kopf stellen, weil es bestimmte Dinge der Stimulation, der Bioaktivität, der zellulären Reaktion und aber im Gegensatz zu der gewebigen Reaktion überhaupt nicht hergeben, was man dann im Prinzip daraus klinisch demonstriert.
Ja, genau. Das ist dann so. Das ist wirklich verrückt. Also es ist so, wie wenn man sagen würde, wir mischen jetzt Wasser ins Benzin, weil das dadurch bioaktiv wird.
Nur ein Biokraftstoff
ist. Ja, das ist ein Biokraftstoff, jetzt mit 5% Wassergehalt.
Genau.
Ja, das ist, die Materialeigenschaften werden verschlechtert und das, was man sich dadurch verspricht, wird nicht eingehalten und ist auch niemals geprüft worden, ja. Aber nochmal zurück dazu, also ich finde, wir sollten mal überlegen, ob wir nicht diese Forschungsstrecke mit der Vitalmikroskopie nicht mal wieder aufmachen. Und eigentlich wäre es ja in der Zeit, also die Zeit wäre ja schon richtig, dass man jetzt die neuen Materialien da auch einer solchen bewährten und kritischen Prüfung unterzieht, dass man da wieder vitalmikroskopisch mal drauf schaut. Also mich würde schon sehr interessieren, weil du ja dort, wenn du das Glasinomerzement auf diese dünn geschliffene Pulpa drauf machst, dann habt ihr ja auch Reaktionen gesehen, die sich dann nach einer gewissen Zeit wieder normalisiert haben. Und so kam ja die Schlussfolgerung, dass das ein gutes Material ist, um bei einer dünnen Restdentinstärke einen idealen Pulperschutz zu machen. Und dann habt ihr das mit den Kapseln genommen, dann habt ihr das von Hand angemischt und auf einmal war das so, dass die nicht nach einer gewissen Zeit sich wieder normalisiert hat, die Pulpa. Und entsprechend wurde es klassifiziert und dass man dann auch hingeht und sagt, okay, wir prüfen jetzt mal die Calciumsilikate und vielleicht findet sich ja dann doch der ein oder andere Vorteil, weil es eben zu einem schnelleren Abbindeverhalten kommt und zu einer schnelleren Neutralisierung auf einen normalen pH-Wert. Das, was ich klinisch dazu sagen kann, ist, also so wahnsinnig einfach zu verarbeiten sind die auch nicht. Da könnte man sicherlich auch ein bisschen was dran anpassen bei den Calciumsilikaten, aber sie haben halt den Vorteil, dass sie zu weniger Verfärbung führen als ein MTA-Zement. Und MTA-Zemente sind ja sehr gut untersucht dort in dem Bereich. Die gibt es ja auch schon viel länger. Und da erinnerst du dich an eines unserer letzten Gespräche, wo ich gesagt habe, naja, eigentlich ist der Calcium-Silikat-Zement der ehrlichere MTA-Zement, weil er chemisch aus dem Gleichen besteht, aber viel simpler ist, also weniger komplex. Und MTA ist ja nicht standardisiert. Das heißt, man hat ja damals, Ende der 90er Jahre, hatte man ja eben Portland-Zement genommen und hat ihn dann untersucht und kam dann darauf, dass man gesehen hat, okay, es macht dort in Kontakt mit den Zellen einen geringeren Schaden, sage ich jetzt mal so, ja, als das, was wir bisher eingesetzt haben. Und das hat ja schon jetzt die Endodontie sehr positiv beeinflusst. Also das war dann eben weit offene Foramina, nicht abgeschlossenes Wurzelwachstum, dass wir Material an die Hand bekommen haben, wo wir eine Obturation machen können. Das ist schon ein sehr, sehr großer klinischer Vorteil. Und ich finde, dass man eher darüber nachdenken sollte, ob die Calciumsilikate, dass man die nicht noch ein bisschen besser untersucht, ob es nicht das bessere MTA ist. Oder der bessere MTA-Zement, weil eben viel weniger Metalloxide da drin sind. Also MTA ist ja eine Mischung aus 5, 6, manchmal 7 verschiedenen Metalloxiden, die ja alle in Kontakt mit Wasser dann eine Gelphase bilden, einen basischen pH-Wert erzeugen, dann mal sehr schnell, mal sehr langsam abbinden. Und wenn man da in die Tiefe guckt, dann ist das so wenig standardisiert, dass es echt zum Fürchten ist. Also Du würdest dann, wenn die Leute so mit Gleisonometzementen umgegangen sind wie mit MTA, dann würdest du hier nicht so ruhig bleiben, ja, sondern dann würdest du deinen Schuh ausziehen und wie der Khrushchev am Rednerpult gegen den Tisch hämmern und sagen, hört auf damit, die Gleisonometzemente hier so zu verunglimpfen, indem ihr die mal so und mal so formuliert, die gehören so formuliert. Weil so haben wir sie untersucht und so wissen wir, auf welche Eigenschaften wir uns verlassen können.
Ja, das ist ja richtig. Aber Geschichte wiederholt sich ja in der Regel manchmal sogar nahezu komplett. Also Ende des 19. Jahrhunderts, dieser wirklich ausufernde Amalgamkrieg in den USA, hatte ja nichts damit zu tun, im Prinzip das Amalgam zu verteufeln. Denn Amalgam war auch damals im Prinzip natürlich eine Legierung, die wunderbar sein konnte. Aber im Prinzip, es gab ja keine Industrie, die Amalgam herstellte, sondern die Amalgamlegierung, also die Amalgamierung sozusagen, machten die Apotheker. Und die Apotheker machten mal dies, mal jenes, oder je nachdem, was sie gerade hatten, arbeiteten immer mit Quecksilber, mal mit mehr, mit weniger, mal mit Gold und mal mit Silber, Kupfer. Mal mit Kupfer. Und insofern war natürlich alles irgendwas.
Das, was gerade da war.
Und was gerade da war und die Verfärbung der Zähne und die relative hohe Korrosion, gerade bei den Kupferamalgamen, war natürlich dann furchtbar. Und insofern wurde das ganze Amalgam dann in Diskredit gezogen.
Das war eine sehr experimentierfreudige Zeit, weil da gab es ja auch die Zinn-Gold-Füllungen. Zinn-Gold-Füllungen. Unglaublich. Da hat man eine Folie Gold, eine Folie Zinn genommen, zu so kleinen Röllchen gerollt und die nach und nach eingestopft. Und durch diesen elektrochemischen Vorgang quoll das Ganze dann in der Kavität sich fest. Also das war wirklich eine sehr interessante Zeit. Da hätten wir auch ganz gerne Zahnmedizin praktiziert, oder?
Ja, und im Prinzip, sagen wir mal, Metallurgen im wissenschaftlichen Sinne waren ja Black, der unentwegt im Labor mit metallurgischen Fragen gearbeitet hat. Und war Witzel ganz genauso. Und Witzel arbeitete ja mit Physikern und Chemikern zusammen, um eben auch im Prinzip die metallurgischen Fragen der Zahnmedizin damals zu lösen. Und das ging dann im Wesentlichen um die Amalgam.
Ja. Ja.
Und also insofern, aber da war wenigstens die Wissenschaft noch und die waren sich auch nicht zu schade. Ich meine, gerade Witzel hat ja dann eben auch gesagt, also bei der sogenannten Amputation der Pulpa, dass das eben nicht zum Ziel führt und dass eigentlich die sogenannte Mortalamputation eigentlich nichts anderes übrig lässt als riesenviele Nekrosen und hat zu seinen Lebzeiten im Prinzip das aus der Empfehlung rausgenommen. Aber tatsächlich ist die Mortalamputation in Deutschland in den 50er, Ende glaube ich der 50er Jahre oder Anfang der 60er Jahre Nee, sogar Mitte der 60er Jahre. Ich habe ja dann an diesem Rauswurf auch noch mitgewirkt. Ist die aus der Therapieempfehlung gekommen.
Da machen wir nochmal eine eigene Folge dazu.
Ja,
da machen wir nochmal eine eigene Folge dazu, weil das haben wir ein bisschen angerissen und da gibt's, glaube ich, echt viel zu erzählen. Ja. Ich glaube, aus dem Podcast ist jetzt auch eine Doppelfolge geworden, Peter. Bin ich mir relativ sicher. Ja, genau. Ist es auf jeden Fall. Da machen wir lieber 2,50 Minuten draus als knapp 2 Stunden. Deshalb würde ich hier nochmal die Hörerinnen und Hörer, die jetzt ja die zweite Folge gehört haben, über Pulpabiologie und Pulpaschutz, noch einmal ermuntern, da an ihren klinischen Fertigkeiten zu arbeiten im Rahmen unserer Curricula. Und da haben wir in diesem Jahr das einzige Endokurriculum, was ich selber machen werde, ist in Remscheid, 22.10., 29.10. und 5.11. Und anmelden kann man sich da über fundamental.de. Und das, bevor das in die breite Werbung geht, sodass man dann Platz sicher hat. Und die Dental Week, die Carl Zeiss Dental Week, das schreibe ich auch in die Shownotes nochmal rein, am 7. und 10.3. Ganz spannend, also viele verschiedene Redner. Über die ganze Woche hinweg. Da kann man sich kostenlos anmelden. Sicherlich so ein Highlight für diejenigen, die an ihren klinischen Prozeduren von der Parodontologie über die Restaurative in die Endodontie minutiös unter Mikroskop arbeiten wollen und das auch vielleicht schon tun. Da setze ich den Link auch in die Shownotes. Ansonsten einfach per Google Carl Zeiss Dental Week 2022. Sicherlich ganz schön. In dem Sinne hat mir viel Freude gemacht, Peter. Jetzt müssen wir beim Institut ein bisschen arbeiten.
Ja, weiß Gott.
Und dann sage ich bis zur nächsten Folge.
Ja, genau. Alles Gute in die ganze Runde.
Tschüss. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.